Ich würde schon sagen, im Großen und Ganzen ist ja ein wirklicher Auftrieb zu spüren und ist wirklich sehr viel in Bewegung. Es sind immer mehr Menschen, die sich engagieren aus allen Altersgruppen. Das ist das Schöne dabei.
Kipppunkt heißt erstmal, dass ein System seinen Zustand schlagartig verändert.
Einen positiven Kipppunkt.
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 Des Ostens.
Kipppunkt.
Ost.
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 Ost. Kipp ich mir einfach so rein.
Den Osten, also der Kipppunkt sozusagen.
Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 Megahertz oder per Livestream über rdl.de. In der folgenden Stunde hört ihr Kipppunkt Ost. Wie der Osten die Demokratie entscheidet. Ein Podcast von Juli Katz, Heike Kleffner und Katharina Wader. Kipppunkt Ost könnt ihr im August bei Radio Dreieckland von Mittwoch bis Freitag von 18 bis 19 Uhr hören. Heute mit dem zweiten Teil der fünften Folge.
Ich habe das Gefühl, also ich würde gerne mal eine Folge zu sich streiten machen, denn ich halte ja Konfliktmanagement für total essentiell und es wird sich zu wenig gut und respektvoll gestritten in unserer Gesellschaft. Ich glaube tatsächlich, wenn wir das in der Schule lernen würden, A, mit Emotionen umzugehen und B, wirklich gut miteinander in Konflikt zu gehen und das auszuhalten und Lösungen anzustreben, würden wir ganz anders in der Welt stehen. Aber da sind wir jetzt nicht. Und jetzt fühlen wir uns ohnmächtig. Und ich habe aus euren Gesprächen auch jetzt noch so mitgenommen, dass das erstmal ja auch total normal ist. Also, dass wir uns ohnmächtig fühlen angesichts der aktuellen Unfragen und dass das auch individuelle Erfahrungen sind, ist normal, ist menschlich, können wir auch soziologisch nachvollziehen. Aber ich würde gerne mal wissen, wie viele Menschen fühlen sich denn tatsächlich ohnmächtig? Also Heike, du hattest gesagt, man fühlt sich dann immer als Minderheit, ist man vielleicht gar nicht. Aber wie vielen geht es denn so? Habt ihr dazu Zahlen oder habt ihr dazu Studien?
Ah, danke, Katharina, dass du nach Studien dazu fragst, weil diese Frage habe ich mir auch gestellt. Und dann habe ich mit Matthias Quent gesprochen. Matthias Quent kennen vielleicht einige von euch, ist Soziologe in Thüringen aufgewachsen und hat bis vor kurzem in Sachsen-Anhalt an der Hochschule Magdeburg-Stendal als Soziologe gearbeitet. Jetzt ist er wieder an der Uni in Jena. Und er hat in diesem Frühjahr auch ein neues Buch veröffentlicht. Das heißt nämlich Gegen die Ohnmacht, wie wir Krisen bewältigen und uns gegen den Faschismus wehren. Und das ist natürlich ein ziemlich vielversprechender Titel. Ich finde, was ich aus diesem Buch vor allem als sehr stark mitnehme, ist seine Forschung zu Ohnmachtserfahrungen und Selbstwirksamkeit. Und das Ergebnis ist schon ziemlich überraschend. Er hat in einer bevölkerungsrepräsentativen Studie über 1000 Menschen gefragt und mehr als die Hälfte der Bevölkerung fühlt sich ohnmächtig oder resigniert. Und wie genau diese Gruppen aussehen und warum nur eine kleine Minderheit aktiv bleibt, das hören wir von Matthias jetzt.
Mehr als die Hälfte der Bevölkerung der Befragten sind entweder ohnmächtig oder resigniert. Die Resignierten sind etwas aktiver, etwas sozial integrierter, aber immer noch nicht so hoch engagiert oder aktiv wie die dritte Gruppe der Flexiblen.
Also mehr als die Hälfte finde ich ehrlich gesagt ziemlich krass. Aber wer ist dann eigentlich die Gruppe, die trotzdem handelt? Und handelt dann wirklich jeder gleich gut?
Die Gruppe der Kämpfenden, das sind knapp 17% der Befragten, übrigens sowohl auch für faschistische Ziele kämpfend oder eben auch für demokratische. Gemeint ist vor allem, dass die auf Krisen in der Regel in der Eigenangabe engagiert im Handeln reagieren. Und interessanterweise ist das auch die privilegierteste Gruppe, also die mit den höchsten Bildungs- und Einkommensgraden. Diejenigen, die sagen, sie kommen am besten durch Krisen. Diejenigen, die sagen, sie reden am öftesten über ihre Gefühle, die einen offenen Umgang haben, soziale Unterstützung haben.
Das ist also gar keine zufällige Gruppe. Die Aktiven sind privilegiert, haben mehr Bildung, mehr Einkommen, mehr soziale Unterstützung. Ich finde das auch dahingehend interessant, weil man das ja immer wieder sieht, dass die sich so stark für rechts engagieren und sich auf die Fahnen schreiben, so unterprivilegiert zu sein und sich da rausretten zu müssen. Die gehen dann nach Hause in ihr Einfamilienhaus in der ländlichen Idylle und haben gute Jobs und sind gut aufgestellt, wo man sich immer denkt so, hä, woher kommt denn das bitte? So, also das fühle ich gerade sehr, aber natürlich sind auch andere, die sich engagieren, privilegiert. Das kann ich auch nachvollziehen. Und man braucht wahrscheinlich einiges dafür, um so aufgestellt zu sein, dass man sich engagieren kann. Oder gibt es eben doch auch einen anderen Weg, aus dieser Ohnmacht rauszukommen? Das würde ich gerne von Matthias Quent auch wissen.
Das gute Krisenbewältigung, die Vermeidung von Ohnmacht, kommt durch das Handeln. Ja, es ist nicht etwas, für das es einen Masterplan gibt, sondern indem Menschen sich engagieren, indem sie tätig werden, vielleicht auch der Verzweiflung zum Trotz, dann entsteht sowas wie eine erfolgreichere Lebensbewältigung, aber auch eine höhere demokratische Orientierung und Integration. Und deswegen ist Engagement bei allen Dingen, die man in dieser Debatte vielleicht auch kritisch mit reflektieren kann und sollte, doch wirklich ein zentrales Mittel gesellschaftlicher Integration. Und gerade in solchen Zeiten, in denen nicht nur der Rechtsruck, sondern andere Krisen, Krieg, Klimakrise, alles wird teurer und so weiter, das ist ja auch alles noch da, so überfordernd wahrgenommen und erlebt wird.
Für Matthias Quent ist dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit, also ich kann was tun und bewirken, wirklich zentral, auch um gegen den Faschismus zu gewinnen. Und die Frage ist ja natürlich, wenn Selbstwirksamkeit so wichtig ist, was ist eigentlich mit denen, die sich nicht wirksam fühlen? Fühlen die sich dann nicht auch automatisch von demokratischen Prozessen ausgeschlossen? Und ist es eigentlich ein Widerspruch? Matthias nennt das das Demokratieparadox. Und er sagt sogar, es gibt Gründe, warum ein bisschen Ohnmacht zur Demokratie gehört.
Das Paradox daran ist, dass Ohnmacht zugleich ein Widerspruch zu der demokratischen Ermächtigung von Bürgerinnen und Bürgern ist und zu den damit verbundenen Grund- und Menschenrechten und auf der anderen Seite aber zum demokratischen Betriebssystem dazugehört, zumindest ein Mindestmaß an Ohnmacht zu akzeptieren und zu sagen, ja, okay, meine Partei hat die Wahlen verloren. Jetzt reiße ich nicht das Regierungsgebäude ab oder stürme die entsprechenden Bastionen, sondern ich akzeptiere das Wahlergebnis und sorge dafür, dass die Partei, die ich unterstütze, vielleicht beim nächsten Mal die Wahl dann wieder gewinnt.
Na, wenn ich Matthias so zuhöre, dann habe ich so wirklich mixed feelings. Ja, also wenn ich mal vorstelle, es eine demokratische Mehrheit in Sachsen-Anhalt wird es nach den Wahlen unter Umständen akzeptieren müssen, dass es trotzdem eine AfD-Landesregierung gibt. Das erzeugt jetzt wirklich Ohnmachtsgefühle. Und die Frage ist ja, es gibt ja schon viele Initiativen, Kulturorte und auch Vereine, die erleben, dass trotz demokratischer Mehrheiten eigentlich in den Kommunen dennoch sich zum Beispiel die CDU mit der AfD verbündet und AfD-Anträge unterstützt, um Fördermittel zu streichen. Ja? Und in Sachsen-Anhalt steht es ja ganz konkret in Orten wie eben Salzwedel oder Bitterfeld-Wolfen ist es schon passiert. Und wie kann man sich eigentlich darauf vorbereiten, dass das möglicherweise ab September flächendeckend passieren wird? Also wie kann man handlungsfähig bleiben, auch wenn es schlimmer wird? Das ist eine Frage, die habe ich Matthias zum Schluss gestellt. Und er hat konkrete Strategien und auch eine These, die sowohl ein bisschen prophetisch als auch, ich fand das so ein bisschen Cassandra-mäßig, wie er das formuliert hat. Und damit will er uns, glaube ich, alle nochmal wachrütteln.
Jetzt hat man noch die Möglichkeit, sich vorzubereiten. Es besteht die Möglichkeit, die entsprechenden Strukturen zu versuchen, so unabhängig wie möglich auch von staatlichen Zugriffen zu machen. Das wird unter dem Aspekt der demokratischen Resilienz ja auch in Institutionen gehandhabt. Vor allem ist das auch eine Aufgabe an Menschen außerhalb von Sachsen-Anhalt. Wo können sie unterstützen? durch Spenden, durch die Unterstützung von Rechtshilfefonds beispielsweise, die dann in der Lage sind, auch die unter Druck stehende Zivilgesellschaft zu unterstützen, statt aufwendigen Plakatkampagnen oder irgendwelchen symbolpolitischen Anzeigen, die viele, 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 viele Tausend oder auch Zehntausende Euro kosten, ist es vielleicht sinnvoller, in sachsen-anhaltinischen Klein- und Mittelstädten Immobilien zu kaufen und den der Zivilgesellschaft dort zur Verfügung zu stellen. Also Autonomie herzustellen, Handlungsfähigkeit herzustellen, auch unter schwierigen Bedingungen. Rückzugsräume zu schaffen, festzustellen, dass sowas wie Self-Care unter den Bedingungen autoritärer Transformation auch eine Form von Widerständigkeit ist, um überhaupt handlungsfähig zu bleiben. Es gibt unheimlich viel, was man jetzt in Sachsen-Anhalt, aber auch in den anderen Bundesländern tun kann, um sich auf diese Situation vorzubereiten. Der Kampf um die Demokratie, der endet ja nicht mit einer rechtsextremen Regierungsübernahme. Der fängt dann eigentlich erst so richtig an, um da handlungsfähig zu werden, zu bleiben, unter erschwerten Bedingungen.
Das sind ja quasi jetzt wieder die zwei Ebenen, über die wir auch gesprochen haben, nämlich einmal, was bedeutet eigentlich dann so individuelle Strategien gegen Ohnmacht, aber auf der anderen Seite auch, welche strukturellen Strategien kann man jetzt finden, um gegen Ohnmacht und potenzielle Regierungsübernahmen vorzugehen oder da eine Demokratie auch möglichst zu sichern. Also es ist nicht nur ein politisches Problem, sondern auch etwas, was uns individuell trifft und somit auch Matthias Quent individuell. Da wäre jetzt mal die Frage, wie er eigentlich selbst damit umgeht.
Mein persönliches Gegengift gegen die Wahrnehmung von Ohnmacht, gegen auch die Erfahrung von Ohnmacht, ist im Grunde vor allem Gemeinschaft zu suchen. Und auch das kann man empirisch wieder zeigen. Ja, in dem Moment, wo man dann nicht alleine ist, wo man merkt, es geht, wenn man mal ehrlich darüber spricht, auch über Gefühle spricht, es geht auch anderen Menschen so. Und zwar nicht nur Einzelnen, sondern Hunderttausende, Millionen. Und es ist auch kein neues Gefühl, sondern vieles von dem, was ich in dem Buch auch als Ohnmacht beschreibe, geht zurück auf Dynamiken, die Erich Fromm schon in den 1930ern in einem spektakulären Aufsatz ganz ähnlich beschrieben hat. Also festzustellen, dass das kein individuelles Problem ist, sondern es ist ein soziologisches, es ist ein politisches Thema und Problem, führt auch zu einer neuen Handlungsmöglichkeit, zu neuen Umgangsformen und vielleicht manchmal auch zu einem bisschen zynischen Humor.
Ja, Gemeinschaft finden, ehrlich sprechen und merken, es geht auch anderen so. Das sind ja irgendwie seine Prinzipien und das finde ich auch stark und gut. Und er zitiert Erich Fromm, er zitiert indirekt aber auch andere. Also wenn er von Selfcare spricht, Selfcare war eigentlich schon immer politisch oder kommt aus einem politischen Zusammenhang. Aus die schwarze US-amerikanische Bürgerrechtlerin Angela Davis hat darüber sehr stark gesprochen in den 70ern, wie wir, wenn wir gegen Rassismus kämpfen, auch Selfcare betreiben müssen, um unsere Kräfte wieder zusammenzufügen, die uns das ausnimmt. Also da stecken ganz viele Strategien drin, will ich sagen, die auch von anderen kommen. Und das ist total wichtig, dass wir dieses Wissen nicht vergessen, sondern mit dem Wissen arbeiten und ideell in Gemeinschaft gehen, aber dann auch persönlich in Gemeinschaft gehen. Und das empfinde ich auch als wahrscheinlich den einzigen Weg raus, das gemeinsame Suchen, gemeinsames Handeln. Und zu merken, okay, andere verzweifeln auch, lasst uns darin finden und nicht verzweifeln. Aber mich würde trotzdem noch mal interessieren, okay, wie geht es denn jetzt weiter? Also, wie gehen wir anders mit der Ohnmacht um?
Katharina, also genau diese Fragen habe ich eben Menschen gestellt, die in Sachsen-Anhalt schon sehr lange aktiv sind. Und ich habe die Frage gestellt, was hilft dir, dich nicht ohnmächtig zu fühlen angesichts der Wahlprognosen? Und ich wollte wissen, welche Beispiele aus den eigenen Erfahrungen meine Gesprächspartnerinnen teilen wollen, um andere zu ermutigen und zu bestärken. Also sozusagen virtuelle, aber auch ganz reale Gefühle von Gemeinschaft und Gemeinsamkeiten eben zu stärken. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal zwei von meinen Gesprächspartnerinnen. Die erste ist Renate Bauer. Sie lebt und arbeitet in Gräfenhainichen und das ist eine der ziemlich kleinen Städte in Sachsen-Anhalt, knapp 11.000 Einwohnerinnen am Rand des großen Tagebauabbaugebiets bei Bitterfeld. Und Schlagworte, die man dazu, glaube ich, auch wissen muss: Deindustrialisierung, Strukturwandel, Abwanderung und 40% für die AfD. bei der Bundestagswahl, bei den Erststimmen, das prägt die Realität von Renate. Und da ist sie eben in Gräfenhainichen zusammen mit anderen seit über 10 Jahren, seit 2016, in der Initiative Bund offen anders, Gräfenhainichen weltoffen aktiv.
Unsere Gruppe ist immer größer geworden. Wir waren zum Anfang 15 Personen und sind jetzt mittlerweile 63 Mitglieder. Allerdings kommen da noch viele Menschen dazu, die uns helfen, wenn wir Aktionen wie Kinderfest oder Straßenfest machen, Kleiderbörse. Und das ist aber nur der eine Teil. Der andere Teil ist, dass wir auch Menschen haben, die uns offensichtlich nicht mögen oder sogar fürchten. Wir haben am Anfang Drohungen persönlich bekommen, die in Bushaltestellen aushingen. Oder es wurde ein Buttersäureangriff vor dem Kinderfest gemacht, Schlösser verklebt, damit wir auf der Freilichtbühne nicht auftreten können. Dies ist alles in diesen letzten Jahren dann aber sehr zurückgegangen. Und auch die zum Beispiel irgendwelche lautstarken Fahrten vorm Café gibt es nicht mehr. Das war nur am Anfang. Mittlerweile sind wir akzeptiert und wir kommen auch Menschen, die schon Ureinwohner von Gräfenhainichen sind und einfach Hilfe brauchen beim Formular ausfüllen, beim Gang zur Behörde, bei einem Rat im Leben oder einfach nur Kontakt suchen. Und wir versuchen dabei immer, Menschen mitzunehmen, dass sie von Hilfesuchenden zu Helfern werden. Also so, dass Menschen, die denen geholfen wurde, dann auch wieder anderen Menschen helfen und einbezogen werden bei uns in unserer Arbeit. Das, denke ich, ist sehr wichtig, weil es wichtig ist, dass wir begreifen, dass Demokratie nicht ein Geschenk von oben ist, sondern dass es täglich neu von uns erarbeitet werden muss. Demokratie ist erkämpft worden. Demokratie ist wunderbar, aber sie muss auch gelebt werden und von allen auch mitgenommen werden.
Hilfe! Also Hilfe, schon wieder sowas, Buttersäureangriff vor dem Kinderfest. Also ich habe das Gefühl, man geht hier in so ein Rabbit Hole jedes Mal rein von Abscheulichkeiten, die einfach tagtäglich passieren. Und dann Renate zu hören, wie stabil sie da trotzdem bleibt und weitermacht und weitermacht und weitermacht und Demokratie als unermüdliche Arbeit sieht und die auch umsetzt, ist tatsächlich inspirierend. Heike, du hast noch jemand anderes mitgebracht, mit jemand anderes gesprochen, nicht wahr?
Die zweite Gesprächspartnerin hat mich genauso beeindruckt wie Renate, muss ich ganz offen sagen. Das ist Razan. Und Razan al-Ashami lebt und arbeitet in Halle. Und das ist quasi ja auch das komplette Gegenteil von Gräfenhainichen. Ja. Über 220.000 Einwohnerinnen, Menschen aus 142 Nationen. Die AfD hat hier mit unter 30% eines ihrer schlechtesten Wahlergebnisse in Sachsen-Anhalt bei den Bundestagswahlen eingefahren. Und Razan ist hier schon sehr lange aktiv als interkulturelle Beraterin für Kitas, als Beraterin jetzt auch bei Miteinander. Und sie hat eine eigene Initiative für Frauen und Kinder mit Flucht- und Migrationserfahrungen gegründet. Und aus eigener Erfahrung sagt sie:
Als jemand, der Krieg, Flucht und Migration erlebt hat und sein Leben noch einmal von Grund auf neu aufbauen musste, habe ich gelernt, dass es normal ist, dass gesellschaftliche Krisen erleben. Sie können auseinanderdriften, aber sie können auch lernen, sich weiterentwickeln und gestärkt aus schwierigen Zeiten hervorgehen. In meiner Arbeit begegne ich täglich Menschen, die aufgrund ihrer Religion, ihrer Hautfarbe, ihrer Migrationsgeschichte oder ihrer politischen Haltung von Richtergewalt betroffen sind. Gleichzeitig sehe ich aber jeden Tag etwas anderes. Menschen, die sich voreinander einsetzen, die solidarisch handeln und die bereit sind, andere zu helfen. Deshalb schöpfe ich Hoffnung, vor allem aus meinem Vertrauen in die Menschen. Ich glaube, dass unser Gesellschaften in Wirklichkeit stärker sind, als es manche Umfragen oder Schlagzeilen vermuten lassen.
Und das, was Razan erzählt hat, ja, wovon sie spricht, das ist einer der Gründe, warum ich eigentlich so mit Zuversicht in diesen Podcast gegangen bin. Und ich hoffe einfach auch, dass diese Zuversicht auf euch und alle, die es hören, ausstrahlt. Und sehr zuversichtlich hat es mich eben auch gemacht, mit Robert zu sprechen. Robert Fietzke, er ist geografisch quasi auf der Mitte zwischen Renate und Razan. Er ist Sozialarbeiter und seit seiner Jugend antifaschistisch aktiv und er leitet die Zora in Halberstadt. Halberstadt ist mit 40.000 Einwohnern eine der größten Städte im Ostharz, ist eine Domstadt, hat eine Hochschule und Theater und eine echt hübsche Altstadt. Und mittendrin in der Altstadt ist die Zora und das ist eines der ältesten soziokulturellen Zentren in Ostdeutschland, ja. Also seit 1991, damals besetzt von Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die antifaschistisch und einfach nicht rechts unterwegs waren, im ehemaligen Wirtschaftsgebäude eines Klosters. Und wenn man heute auf die Webseite von der Zora guckt, dann ist die dreisprachig, Arabisch, Englisch, Deutsch.
Und ich muss auch sagen, ich komme ja aus Wernigerode, das liegt gleich neben Halberstadt. Und auch als ich jung war, gab es pro Stadt maximal einen Jugendclub, der sich irgendwie so einen Schutzraum auch geboten hat für alle, die nicht rechts waren. Und da war einer davon auf jeden Fall die Zora eben in Halberstadt. Und total wichtig für mein Aufwachsen zu merken, hey, da gibt es eine Gemeinschaft. Ich bin total gespannt, was Robert Fitz gesagt.
Wir haben im Zuge von doch gestiegenen Bedrohungen durch Neonazis, etwa in Form von Hakenkreuzschmierereien, Zutrittsversuchen und auch erfolgreichen Zutritten in die Zora und anderen Aktionen haben wir doch, also die wir dann immer wieder veröffentlicht haben, öffentlich gemacht haben, haben wir doch eine recht große Solidarisierung aus der Bevölkerung erfahren, nicht nur aus Halberstadt, sondern auch darüber hinaus. Wir haben ja Solidarisierungsbotschaften bekommen, wir haben konkrete Angebote, Hilfsangebote bekommen, wir haben Spenden erhalten, wir haben Fördermitgliedschaften erhalten, das hat doch schon stark zugenommen, das freut uns sehr, das lässt uns dann auch spüren, dass das sozusagen auch keinen Erfolg hat, was die Neonazis hier immer wieder versuchen, sondern eher dazu führt, dass die Solidarität mit uns, mit der Zora, mit anderen Zentren und all jenen, die sich für Demokratie, Weltoffenheit und eine offene Gesellschaft engagieren, zunimmt. Also dass der Schuss aus Sicht der Neonazis dann eben auch nach hinten losgeht.
Also was mich jetzt besonders beeindruckt hat bei allen Stimmen, die du uns mitgebracht hast, Heike, ist, dass es ja nicht nur um die Projekte und das Angebot konkret geht, sondern auch darum, dass Menschen sich überlegen, okay, was brauche ich eigentlich vor Ort und wie kann ich selbst auch mitgestalten?
Genau, und diese Frage, wie kann ich selbst mitgestalten, auch wenn mir wirklich harter Gegenwind entgegenschlägt, ja, also wenn Veranstaltungen abgesagt werden, wenn Räume gecancelt werden, wenn Fördermittel gestrichen werden, genau diese Frage habe ich mit Arne Semsrott besprochen. Und Arne Semsrott, viele von euch kennen den, der leitet seit über 10 Jahren, fragt den Staat, das Transparenzportal, ist selber Journalist und hat eben auch gerade ein Buch veröffentlicht, hat ein Buch mit dem sehr sprechenden Titel Gegenmacht, die Zivilgesellschaft schlägt zurück, veröffentlicht und damit ist er auf Lesereise, vor allem in Sachsen-Anhalt und da, das haben ja auch viele mitgekriegt, hat erst die Absage seiner Lesung in der Stadtbibliothek und dann aber die Kehrtwende ziemlich für Schlagzeilen gesorgt. Und ich habe Arne gefragt, wie schafft man es eigentlich, erfolgreich Gegenmacht zu entwickeln, Konflikte durchzustehen und am Ende gestärkt daraus zu gehen?
Die Lesung konnte wieder stattfinden, weil es einen öffentlichen Aufschrei gab, weil nicht nur überregionale, sondern ganz wichtig, auch regionale Medien darüber berichtet haben, und zwar kritisch, weil sehr viele lokale AktivistInnen darauf aufmerksam gemacht haben. Und dieser öffentliche Druck und diese Medienaufmerksamkeit hat sehr schnell dazu geführt, dass die Stadtverwaltung auf mich zugekommen ist und mich wieder eingeladen hat. Und ich glaube, ganz entscheidend ist tatsächlich, diesen Konflikt einzugehen und ihn öffentlich zu machen. Und nicht, wie mir teilweise auch geraten wurde, das dann doch unter dem Teppich zu halten, aus Angst, dass letztlich die extreme Rechte das dann für ihre Kampagne wieder einspannen könnte. Also konstruktive Konflikte eingehen, das lohnt sich. Und ich habe in der Stadtbibliothek gemerkt, und auch davor und danach, wie groß die Solidarität ist, wie viele Menschen brennen gerade dafür, was zu machen. Also es ist wirklich eine enorme Energie da. Zur Lesung in der Stadtbibliothek sind Leute aus ganz Sachsen-Anhalt angereist, um dabei zu sein. Und es gab einen richtig schönen Raum, wo so viele Menschen von ihrem Engagement berichtet haben, für ihre Initiativen geworben haben, sich darüber ausgetauscht haben, was sie alles machen. Und das war einfach richtig, richtig schön.
Anne hat es ja gerade eben beschrieben, wie es gelingt, diese Gegenmacht, die Zivilgesellschaft entfalten kann, dass das auch wirklich konkret dafür sorgt, dass Räume aufgemacht werden. Ja? Und ich wollte von ihm nochmal wissen, welche Faktoren es dafür eigentlich braucht. Was ist da zusammengekommen?
An diesem Beispiel zeigt sich zum einen, dass es sich immer lohnt, in Konflikte zu gehen, die produktiv sind und nicht aus Angst vor der extremen Rechten den Status quo zu akzeptieren. In dieser ganzen Diskussion um meine Ausladung gab es einen demokratischen Streit und niemand ist auf die Idee gekommen, von den Medien die AfD dazu zu befragen. Die waren einfach komplett abgemeldet. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend.
Arne betont eben auch nochmal, was Katharina, du hast ja eben auch gesagt, ja, die Zora für dich, der Ort, wo du in deiner Jugend warst, in Halberstadt, wo so viele Menschen hingehen, die anderen soziokulturellen Zentren und Vereine oder eben auch das Café, was Renate mit der Initiative in Gräfenhainichen quasi 5 Tage die Woche aufmacht für Seniorinnen, für Menschen, die Rat suchen oder die einfach auch nicht einsam sein wollen. Und Arne sagt dazu.
Und dann gibt es noch einen letzten Punkt, nämlich, dass in dem Moment, wo es die Absage der Stadtbibliothek gab, der Moritzhof direkt eingesprungen ist und mit einer Selbstverständlichkeit gesagt hat, natürlich machen wir die Lesung dann hier. Also das ist dann dritte Orte, demokratische Kerne gibt, die das Rückgrat der Zivilgesellschaft sind, auf die wir uns verlassen können und die gestärkt werden müssen, weil sie eben auch bei solchen Konflikten ganz wichtig sind. Das hat sich hier auch wieder gezeigt.
Und ich glaube, bei den dritten Orten, mein Spezialthema, ist auch noch ein Punkt total wichtig, den ich gerne nochmal betonen würde. Ich möchte euch gerne von einer journalistischen Recherche erzählen, die ich hier in MV gemacht habe. Zu einem dritten Ort, da habe ich über den Demokratiebahnhof Anklam berichtet und ihn auch kennengelernt als ein Ort der, ich würde sagen, politischen Bildung. Ich habe nämlich damals, als der geschlossen werden sollte, mit einer der Engagierten da gesprochen, wie sie eigentlich jetzt mit Menschen umgehen, die augenscheinlich vielleicht rechte Codes an ihrer Kleidung tragen oder dementsprechend auftreten. Und sie hat mir dann eine Situation geschildert, die ich sehr beeindruckend fand. Es war nämlich eines Tages ein Jugendlicher vor Ort mit einer Thor Steinhauer-Hose. Also Thor Steiner ist diese Nazi-Marke, die ihr bestimmt kennt. Und sie konnte eben das Logo sehen und wusste, wie gehen wir jetzt denn damit um? Und ich glaube, viele Menschen hätten dann gesagt, boah, nee, wollen wir hier nicht, tschüss, Tür zu. Und die haben dann aber gesagt, hey, weißt du eigentlich, was das Logo auf deiner Hose bedeutet? Weißt du eigentlich, woher das kommt? Und der Jugendliche hat geantwortet, nee, ich habe die von meinen Eltern geschenkt bekommen. So. Und das fand ich total bezeichnend, weil sie ihm dann erklärt haben, was das für ein Logo ist, woher die Marke kommt, was dahinter steckt. Er hat dann das Logo abgeklebt und konnte trotzdem Teil der Gemeinschaft sein und wurde nicht exkludiert oder so. Und ich glaube, das ist auch für Orte hier in MV zum Beispiel total wichtig, diese auch als Orte der politischen Bildung zu verstehen.
Juli, das, was du vom Demokratiebahnhof in Anklam erzählst, das ist ja genau das, was an vielen Orten stattfindet. Ja, also wofür die Zora in Halberstadt steht, eben dieser offene Raum, wo ganz unterschiedliche Menschen unterschiedlichster Herkunft und Generationen zusammenkommen, was auch Renate und die Initiative in Gräfenhainichen ermöglichen, ganz konkrete Räume mit dem Café, mit den Beratungsangeboten zu schaffen. Und Rasan in Halle mit ihren Initiativen, mit ihrer Initiative, die bringt es für mich wirklich nochmal auf den Punkt, worum es jetzt geht.
Über unsere Sozialmedien oder vor Ort informieren wir Menschen über Wahlen und ermutigen diejenigen, die wählen dürfen, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Gleichzeitig bringen wir Menschen zusammen. Menschen, die wählen können und Menschen, die selbst kein Wahlrecht haben, sich aber Sorgen um ihre Zukunft und die Zukunft ihrer Kinder machen. So entstehen Gespräche, Verständnis und gegenseitige Unterstützung. Ich glaube, jede und jeder kann etwas dazu beitragen. Hoffnung weiterzugeben, Menschen zu ermutigen und politische Beteiligung zu stärken. Auch wenn es manchmal nur kleine Schritte sind. Babysteps. Genau diese kleinen Schritte helfen uns dabei, gemeinsam voranzukommen.
Ja, was haben wir jetzt in dieser Folge über Ohnmacht gelernt?
Und über paradoxe Zuversicht.
Es ist eine paradoxe Zuversicht, die ja bei diesen ganzen Stimmen durchkommt. Also ich fand, es sind jetzt gerade am Ende nochmal so eine geballte Ladung an Zuversicht und Menschen, die ja wirklich vor Ort sind, die nah dran sind, die krasse Sachen machen und ganz zuversichtlich reingehen. Mich lässt es schon mit einem positiven Gefühl auch irgendwie zurück. Meine Ohnmacht ist nicht weg. Aber was ich gelernt habe in dieser Episode, was ich stark finde, ist auch, ja, das gehört auch dazu. Also so beschissen dieses Gefühl auch ist, sich ohnmächtig zu fühlen, das auszuhalten, ist auch Teil des Lebens.
Ich glaube, ich bin viel naiver in diese Folge eingestiegen. Ich habe ja im Vorgespräch gesagt, ja, also ich bin eigentlich nie ohnmächtig. Und ich kann das schon auf mich anwenden im Sinne von, ich spüre das natürlich nicht so als Struktur, weil mich vielerorts zum Beispiel Marginalisierungen einfach nicht treffen. Und ich ja auch mich als weiße Frau jetzt zum Beispiel durch MV bewege und dadurch einmal vielen Mechanismen gar nicht ausgesetzt bin. Obwohl ich gleichermaßen schon auch punktuell immer wieder Ohnmachtserfahrungen mache und aber irgendwie auch schnell immer in der Handlung bin. Also ich glaube, ich habe durch diese Folge gelernt, dass es auch einen Pausenknopf gibt und man da erstmal einen Schritt vielleicht reinguckt im Sinne von, was ihr vorher formuliert habt, wo ist eigentlich dieser Trauerprozess für Sachen, die nicht funktionieren oder die schiefgehen. Sich das zuzugestehen, ist, glaube ich, schon was ziemlich Großes. Und dann auch das Learning zu haben, wie du auch gesagt hast, Katharina, Ohnmacht gehört irgendwo dazu. Und wenn man auch über Strukturen nachdenkt, wird man früher oder später automatisch da in diese an Grenzen wahrscheinlich stoßen. Gleichzeitig war ein wichtiger Gedanke, den wir jetzt hier besprochen haben, auch, dass ich schon auch, und das möchte ich mir beibehalten, Ohnmacht verwandeln kann in zum Beispiel gemeinsame Wut oder grundsätzlich Gemeinsamkeit in gemeinsame Orte, um sich zu engagieren und eben nicht nur als individuelles Ohnmachtserfahrungsgefühl, sondern zu sagen, wo trifft es andere Menschen auch und wo, in welche Richtung gucken wir dann gemeinsam?
Ich würde einfach sagen, wenn ich euch beiden jetzt auch nochmal zum Schluss zuhöre, ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass so viele Menschen unter so unterschiedlichen Bedingungen in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern schon so lange demokratisch aktiv sind und so eine unglaubliche Zuversicht ausstrahlen, das macht mich glücklich. Und Danke, Juli, dass du Erich Fromm mitgebracht hast. Das habe ich wirklich auch gelernt in dieser Folge, dass dieses Lesen von Büchern einen auch wirklich weiterbringen kann. Ja? Und wissen, diese Kombination aus Aktivismus, aus klugen Büchern, aus Engagement vor Ort. Ich hoffe, dass so ein bisschen von dem Glück, das wir auch hatten für bei der Produktion dieser Folge, dass wir es auch weitergeben können. Und ich hoffe, dass diese Zuversicht, die von diesem Engagement vor Ort ausgeht, ja, die von den dritten Orten, dass das wirklich was ist, was sich lohnt zu verteidigen, zu unterstützen und dass auch das Verteidigen und Unterstützen, dass das auch glücklich macht.
Und dass wir mehr streiten müssen.
Das auch.
Und das Wichtigste ist ja eigentlich Gemeinschaft, ne? Es geht darum, wie funktioniert unsere Gesellschaft, wie funktionieren wir miteinander und dazu können wir auch nur in Gemeinschaft kämpfen. Und was ich schön finde, ist auch dieser Podcast, diese Aufnahme ist ja auch eine Gemeinschaft und es war für mich total gewinnbringend und heilsam irgendwie auch mit euch zusammen darüber zu sprechen. Und ich hoffe, diese Erfahrung überträgt sich auch an unsere ZuhörerInnen, denen ich jetzt Goodbye sagen möchte und aus der Folge ausleiten möchte. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser 5. Folge.
Auch von mir, wenn euch unsere Arbeit gefällt, könnt ihr uns sehr gerne unterstützen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine finanzielle Möglichkeit zum Beispiel auf Steady. Alle weiteren Informationen findet ihr bei uns auf der Website. Oder wir freuen uns auch, wenn ihr unsere Beiträge auf Instagram teilt und unsere Arbeit so sichtbar macht.
Und ich will mich nochmal bedanken bei allen, die sich Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Bei Rasan, bei Renate, bei Robert, bei Matthias und Arne. Und natürlich bedanken wir uns auch bei Benjamin Jenak, unserem tollen Toningenieur. Ja, macht's gut. Geht raus, geht in die Lesungen, Veranstaltungen und habt hoffentlich einen guten, aktiven, engagierten Sommer. Tschüss, tschüss.
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 Ihr hörtet Kipppunkt Ost, ein Podcast von Katharina Wader, Heike Kleffner und Juli Katz. Kipppunkt Ost könnt ihr im August zwischen Mittwoch und Freitag jeweils um 18 Uhr bei Radio Dreieckland hören. Ihr hört uns auf 102,3 MHz oder per Livestream auf rdl.de. Heute hörtet ihr den 2. Teil der 5. Folge. Beide Teile gemeinsam könnt ihr unter kipp.ost.de nachhören. Kipp.ost mit 3p geschrieben.